Deutschlandfunk Kultur Literatur mit Dorothea Westphal.
Sie war Stadtschreiberin in Damaskus und hat unter anderem in den Metropolen Mumbai und Istanbul gelebt. Ihre Romane wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Und international bekannt machte Ulla Lenze ihr Roman Der Empfänger. Darin geht es um einen in New York lebenden Deutschen, der in das Spionagenetz der Nazis und damit in politische Verstrickungen gerät. Ulla Lenzes neuer Roman, Das Wohlbefinden, steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Dafür hat sie sich als einen der Schauplätze einen Ort gewählt, der gar nicht weit von Berlin entfernt ist, die Belitzer Heilstätten. Und es geht in diesem Buch unter anderem um eine Strömung, die zur Jahrhundertwende, also um die Zeit um 1900, auch in Deutschland an Bedeutung gewann, um den Okkultismus. Herzlich willkommen, Ulla Lenze, im Studio von Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann heute.
Mit Esoterik und Okkultismus befasst sich unter anderem der Germanist an der Ludwig-Maximilian-Universität München, Kai Wolfinger. Und so hat er neben Arbeiten zur Literatur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart auch einige Arbeiten zur Esoterik und zum Okkultismus veröffentlicht. Und zurzeit schreibt er an seiner Habilitationsschrift zu diesem Thema. Ganz herzlich willkommen, Herr Wolfinger, in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Wolfinger, ich habe gelesen, Sie seien dunkelheitsaffin. Muss man das sein, wenn man zum Thema Okkultismus forscht?
Ja, ich glaube schon. Vor allem, wenn man sich die historischen Szenen der Seance anschaut, die fanden ja auch fast im Stockdunklen statt. Und ich glaube, der Okkultismus ist vielleicht auch so eine Aufwertung des Dunklen, um dann doch irgendwie auch im Dunklen klarer zu sehen.
Und wie äußert sich das in Ihrem alltäglichen Leben?
Auch im alltäglichen Leben, dass ich nicht so auf die Sonne, auf das Licht bezogen bin, wie die meisten Menschen des Mainstreams. Bei mir darf es ruhig etwas dunkler, düsterer sein, auch von den Themen. Ich glaube, das hat auch so eine Nähe zum Unheimlichen, was dann wiederum durch die Dunkelheit geradezu auch faszinierend wird auf der anderen Seite.
Wie sind Sie denn als Literaturwissenschaftler zum Thema Okkultismus gekommen?
Ich denke, das ist eine persönliche Passion. Also das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, woher es kommt. Als Kind schon habe ich mich mit Esoterik und Okkultismus beschäftigt. Und es ist so ein Strom, der mich die Jahre über eigentlich begleitet. Und da man als Literaturwissenschaftler ja das Glück hat, sich die Themen aussuchen zu können, war das klar, dass das ein Forschungsgebiet wird. Und dann kann man einen germanistischen, seriösen Anstrich dem ganzen Thema ja geben.
Frau Lenze, Ihr Roman Das Wohlbefinden wird aus den Perspektiven von drei Frauen erzählt und spielt über drei Generationen hinweg, also zu verschiedenen Zeiten, und das wechselt kapitelweise. Der Okkultismus ist ein Aspekt in diesem sehr vielschichtigen und komplexen Roman, und ich denke, damit sollten wir beginnen. Was hat Sie denn fasziniert an diesem Thema Okkultismus und worum ging es Ihnen?
Ja, also ich müsste vielleicht da anfangen zu erzählen, dass das Erste, was mich beschäftigt hatte, waren tatsächlich die Arbeiterheilstätten Belitz. Da werden wir gleich noch mehr drüber reden. Und also es war damals eine gelebte soziale Utopie, kann man sagen. Und ich habe mich daraufhin interessiert für die Epoche selber. Ich wollte wissen, was war da für eine Atmosphäre, eine kulturelle Atmosphäre in jener Zeit. Und es war eine Zeit der Umbrüche, der Aufbrüche. Man kann sagen, der klassische Materiebegriff zerfiel durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen, der Telegrafie, und es gab diesen wahnsinnigen Fortschrittsoptimismus. Also Wissenschaft und Okkultismus waren keine feindlichen Pole zueinander, sondern es gab tatsächlich ja auch wissenschaftliche Forschungen darüber, das werden wir auch nachher sicher vertiefen. Also ich machte sehr viele Entdeckungen und stieß auf eine Zeit, die sehr experimentierfreudig war. Und das, was mich auch so beeindruckt hat, war, dass das nicht etwas Randständiges war, sondern tatsächlich in den Metropolen praktiziert wurde, also in den urbanen, gebildeten Milieus und eben auch sehr stark die künstlerische Avantgarde beeinflusst hat. Ein Wissen, das heute wahrscheinlich bei den Germanisten irgendwo präsent ist, aber sonst in unserem Bewusstsein gar nicht mehr. Und das hat mich interessiert. Also diese Offenheit für Zwischenwelten und auch dieses Gefühl, was da stelle ich mir vor, existiert hat, von ganz vielen Möglichkeiten. Es ist noch nicht alles zu Ende erforscht, noch nicht zu Ende erklärt. Und man hat sich dem so zwischen Freizeitvergnügen und, wie ich vorhin sagte, wissenschaftlicher Forschung diesem Thema gewidmet. Und eben auch die Künstler hatten nochmal ein ganz eigenes, spezielles Verhältnis zu diesem Gebiet Okkultismus. Und das hat mich einfach so als Kulturphänomen wahnsinnig interessiert und eben auch dann im Hinblick auf uns heute oder was ist in dem ganzen Jahrhundert eigentlich mit dem Thema passiert, wie hat es sich verwandelt eventuell. Das waren die Fragen, mit denen ich angefangen habe.
Das finde ich übrigens sehr interessant, auch Herr Wolfinger, dass sich ja in dieser Zeit, in der sich eben technisch, also auf den Gebieten Technik und Wissenschaft so viel entwickelte und tat, gerade auch eben in dieser Atmosphäre der Okkultismus entwickelte. War das so eine Art Gegenbewegung oder würden Sie auch sagen, wie Frau Lenz es eben ausgedrückt hat, dass das so zueinander passte und nebeneinander her existieren konnte?
Ja, würde ich schon sagen, dass es nebeneinander her existierte. Vor allem es ist ja irgendwie die technische Innovation nochmal mit einer anderen Seite gesehen. Also im Telegrafie und so weiter, also was man im Stimmen hören, die woanders sind, im geschriebenes Lesen, was woanders verfasst wird, Röntgenstrahlen, also in das Innere des Körpers schauen sozusagen, das wird begleitet von diesen okkultistischen Techniken, von Seancezirkeln und so weiter. Also eine wesentlich größere Offenheit, als man jetzt heutzutage so vermeintlich annimmt, so die rationale Wissenschaft auf der anderen Seite und der Okkultismus auf der anderen Seite. Es war irgendwie eine Durchdrungenheit dieser beiden Sphären.
Okkultismus, das ist ein weiter Begriff, aber man denkt, Sie haben es jetzt auch beide schon erwähnt, unwillkürlich an diese Seancen, bei denen sich dann Gegenstände wie von selbst bewegten oder Stimmen aus dem Jenseits durch ein Medium sprachen. So stellt man sich das ja vor. Also ein Medium wurde in Trance versetzt und lässt dann Gegenstände durch den Raum schweben. Es gibt mysteriöse Klopfzeichen. War das so? Lief das so ab? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich würde sagen, das ist eine bestimmte Art der Seance, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Es gibt ja auch so dieses übliche Tischerücken oder Gläserrücken zum Beispiel, also wo man jetzt gemeinschaftlich sozusagen über einen Gegenstand, also das Glas wäre dann das Medium und eine Buchstabenplankette zum Beispiel, also die Botschaft erzeugt. Und die andere Seite ist dann das, dass ein Medium wirklich im Zentrum steht und zum Beispiel in Trance versetzt wird und über dieses Medium sich dann damals angeblich die Phänomene zeigten, wo ja die Deutung durchaus unterschiedlich war, was das jetzt ist, was das Medium erzeugt. Also sind das tatsächlich Geister, die sich da materialisieren, mit denen man Kontakt aufnehmen kann? Oder ist das, was die Wissenschaft ja auch dachte, nur eine Art anderer Ausfluss der Psyche, etwas, was wir halt noch nicht kennen?
Genau, also wenn ich da kurz reingehe, das hat mich auch so verwundert. Es gab damals ja richtige gesellschaftliche Debatten darüber. Das hat wirklich die Leute umgetrieben. Also das war der sogenannte Animismus-Spiritismus-Streit. Und das ist einfach so kurios, das könnten
was
wir uns heute
genau
nicht mehr vorstellen. Also wie Herr Wolfinger gerade beschrieben hat, also die Frage eigentlich der Herkunft und der Deutung sind das, ich glaube bei Schrenk-Notzinger fällt das Wort psychodynamisch, also bringt das Individuum das selber hervor, diese Phänomene. Wir gehen jetzt mal theoretisch davon aus.
Schrenk-Notzing, müssen wir sagen, war ein Psychiater, der mit Hypnose arbeitete und auch ein Parapsychologe.
Genau.
Der sich eben für solche Seancen sehr interessierte, diese auch wissenschaftlich untersuchte.
Genau, er ist eigentlich so die wichtigste Figur in dem Ganzen, also der das am konsequentesten, glaube ich, erforscht hat von allen. Und seine Theorie war auch ganz vehement, dass das von den Individuen selber hervorgebracht wird. Im Gegensatz in Abgrenzung zur Spiritismus-Theorie, die wirklich davon ausgeht, dass das Geistwesen sind aus einem Jenseits, die sich melden.
Mich würde noch interessieren, wer nahm denn eigentlich teil an diesen Seancen? War das so eine Art Freizeitvergnügen bürgerlicher Kreise?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Ich meine, das kommt jetzt darauf an, ob man sich jetzt privat getroffen hat und gesagt hat, okay, man lässt jetzt mal das Jenseits sprechen, man versucht mal den Kontakt zu knüpfen. Oder wenn wir jetzt zu Schrenk-Notzing gehen, übrigens, ich bin ja hier im BR-Funkturm, hier gleich nebenan am Karolinenplatz, da hatte er seine herrschaftliche Villa bauen lassen mit dem Geld seiner Frau.
Er ist ja auch der Geisterbaron.
Der Geisterbaron, wie Thomas Mann auch genannt hat, ja. Und da hat er natürlich auch unterschiedlichste Leute eingeladen. Heute würde man sagen Multiplikatoren, glaube ich, die die einfach das Thema weitertragen in die Stadt. Also das waren Ärzte, Kollegen, Psychologiekollegen, aber auch Literaten, interessierte Adlige etc., die er sich so zusammengesucht hat, um bei Experimenten dabei zu sein und selbst auch Teil dieses Experiments zu werden. Denn die wurden ja gleich eingespannt, mussten das Medium observieren, untersuchen und so weiter.
Das ist übrigens interessant, finde ich, dass sich eben vielfach auch Künstler und Literaten bei solchen Seancen einfanden. Also Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke, auch Döblin habe ich gelesen. Warum waren die so empfänglich dafür? Was meinen Sie, Herr Wolfinger?
Gut, man könnte ja sagen, vor allem die Literaten um 1900, da war klar, das Dichterische ist noch etwas, was etwas imaginiert, was unsichtbar ist, was auf der anderen Seite ist. Irgendwelche Quellen, die man zum Beispiel irgendwie anzapfen kann. Also beim späten Rilke zum Beispiel ist die Vorstellung ganz evident, dass er die Literatur, das Schreiben mit so einer Diktatfunktion versehen hat. Also es ist irgendetwas, das durch ihn schreibt. Das ist jetzt noch nicht bei ihm ein Geist oder in dem Sinne, aber man war natürlich offen für Phänomene, wo Leute, die keine Schriftsteller sind, auch sowas Ähnliches passiert.
Also Schreiben als mediale Praxis?
Absolut, oder? Genau.
Frau Lenze, eine der drei Hauptfiguren in Ihrem Roman ist Johanna Schellmann, eine Berliner Schriftstellerin. Und wie diese mit Seancen und dem Spiritismus in Berührung kommt, das würde ich Sie bitten, uns jetzt vorzulesen.
Eine Woche zuvor war Johanna mit ihrer Schwester Sibylla zu Gast bei Hasenhöfer gewesen, einem bekannten Spiritistenkreis am Savignyplatz, an dem auch Gräfinnen teilnahmen sowie Männer, die hohe Staatsstellen bekleideten. Und natürlich die Künstler und Dichter, die den Zwischenwelten ja ohnehin zugeneigt waren. In letzter Zeit war ihre Schwester Sibylla zahllosen Vereinen beigetreten, dem Tierschutz, dem Jugendschutz, dem Vegetarierverein und sogar einem Verein für Nacktheit. Dass Sibylla nun auch dem Okkultismus zugeneigt war, überraschte daher niemanden. Zu allen möglichen Vorträgen und Versammlungen hatte Sibylla ihre Schwester bereits erfolglos zu überreden versucht. Johanna, die dem gesellschaftlichen Leben insgesamt eher abgeneigt war, gab dieser Einladung schließlich nach. Den Spiritismus fand sie zwar vulgär, in seiner Fixierung auf persönliche Vorteile durch Jenseitskontakte war er fast schon eine Form von Materialismus. Das alles sagte sie ihrer Schwester, die Johanna gegenüber eine Haltung gnädiger Herablassung praktizierte, gepaart mit einer Verletzlichkeit, die schnell in Wut umschlug, lieber nicht. Johannas Hoffnung war, vor Ort eine andächtige Runde anzutreffen, die sich nur für die Stimmen aus dem Jenseits interessierte und nicht für den üblichen Tratsch. Mit etwas Glück wäre Johanna früh wieder zu Hause. Und dann war etwas passiert an jenem Abend, etwas, das Johanna ihrem Mann nicht erzählt hatte, vielleicht rührte daher ein Schuldgefühl. Da war dieser französische Gast, Jean Roumani. Erfreut darüber, dass sie ihr Französisch anwenden konnte, befanden sie sich bald in besonderer Innigkeit miteinander, unterhielten sich angeregt über Solar und Mallarmé. Sein warmherziges und ironisches Lächeln hatte die peinliche Situation der Spiritistenversammlung in etwas Genießbares verwandelt. Diese merkwürdige Runde um den Tisch herum mit einer verschrobenen, knochigen Frau und dem Gastgeber Hasenhöfer. Das Licht wurde gelöscht, die Aufmerksamkeit bündelte sich bei dem Weiblein, das bald darauf in ein Krächzen fiel, als könnte gerade dieses absonderliche Verhalten umso mehr überzeugen. Frau Beate hatte alsbald mit frommen Sprüchlein aus dem Gesangbuch angehoben, zunächst mit verstellter Stimme ein Kind namens Friedchen zum Sprechen gebracht, das einige Weisheiten zum Besten gab. Es sind die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Und Schwachsinn wie »Ich heiße Frieda, weil ich immer Frieda bin und so friedlich bin«, der aber ebenfalls respektvoll aufgenommen wurde. Als Höhepunkt ließ Frau Beata aus dem Jenseits Blumen von der Decke regnen, Christrosen und Rosen, anderes gab es in der kalten Jahreszeit auf dem Markt nicht zu kaufen, wobei Johanna deutlich sah, wie sie diese aus dem Ärmel herausschüttelte und dann zur Decke schleuderte. Auch wirkte das Medium anschließend deutlich schmaler als vorher, aber sie alle, sogar der Amtsrichter, wollten es so. Sie wollten, dass es Geschenke aus dem Jenseits waren und hoben andächtig die Blumen auf, schnupperten versonnen daran und lächelten einander zu wie Auserwählte eines heiligen Kults.
Ja, vielen Dank, Ulla Lenze. Das war eine Passage aus Ihrem neuen Roman, Das Wohlbefinden. Herr Wolfinger, könnte es so gewesen sein, wie hier geschildert?
Das könnte unbedingt so gewesen sein. Und das ist auch das, was mich so wahnsinnig fasziniert an dem Roman von Ulla Lenze, dass sie unglaublich gut recherchiert hat, dass sie Details, die wirklich so waren, verwendet und sie aber mit ihrer eigenen Fantasie und Imagination anfüllen kann. Also wenn man jetzt mal anschaut, diese Blumen, die von der Decke regneten, das ist wahrscheinlich das Blumenmedium Anna Rothe, so ein bisschen, genau, denke ich mir, an genau. Hintergrund. Wie haben Sie das gemacht, Frau Lenze, wenn Sie das ein bisschen verraten können, wie gingen Recherche und Schreiben Hand in Hand oder wie funktioniert das der Reihenfolge nach?
Und vor allen Dingen, wir mal dieses Blumenmedium. Genau.
Ja. Also Recherche und Schreiben geht für eine Weile Hand in Hand. Irgendwann darf man nicht mehr weiter recherchieren. Könnte man nicht mehr weiter schreiben. Aber tatsächlich habe ich mir einiges an Literatur besorgt. Zum Beispiel, ja, das tolle Buch Okkultes Brevier von Thomas Knöfel, der leider verstorben ist, 2019. Also ein Fundus an solchen Geschichten. Und das Blumenmedium Anna Rothe ist vielleicht für uns heute auch das bekannteste. Wenn man sie recherchiert im Netz, dann findet man einiges zu ihr. Sie kam aus Sachsen und sie war äußerst beliebt in der Berliner High Society und hatte eben auch genau so ein Publikum, solche Anhänger. Und das Besondere war eben, dass sie Zitrusfrüchte manifestieren konnte angeblich. Und was mich sehr berührt hat, war dieser Gerichtsprozess. Also sie wurde irgendwann des Betrugs verurteilt und landete vor Gericht. Und es gibt da Protokolle dieser Aussagen. Und die Art, wie sie da geantwortet hat, hat mich sehr erstaunt. Also diese Intelligenz, die sie mitbringt. Also ihr wurde zum Vorwurf gemacht, dass sie mit christlichen Gebeten anfängt. Und sie sagt dann, für mich ist das ganze Leben ein Gebet. Also sehr, sehr schlau. Oder sie sagt eben, ja klar habe ich die Blumen auf dem Markt gekauft, denn Gott ist ja kein Dieb. Also sie sagt, sie kauft sie, aber sie werden dematerialisiert und dann wieder materialisiert in ihrer Seance.
Was war das mit den Zitrusfrüchten? Das hatte ich nicht verstanden.
Die hat sie auch unter ihren Röcken versteckt und dann hervorgezaubert, also angeblich aus dem Jenseits.
Ja, welche Rolle spielte denn Betrug bei solchen Seancen, Herr Wolfinger? Und hier war es ja auch so beschrieben in der Szene gerade, als hätten die Leute das gewusst und es machte eigentlich nichts. Man wollte daran glauben.
Ja, man wollte daran glauben oder wollte wegschauen natürlich, was solche Kniffe und solche Tricks betrifft. Ich weiß nicht, ob alle Medien betrogen haben, aber sicherlich sehr viele. Und das hat man aber interessanterweise in die Experimente mit eingerechnet. Also Schrenk-Notzing zum Beispiel ist davon ausgegangen, natürlich, es kann sein, dass auch wenn sehr gute Medien unter Druck geraten, dass die natürlich fingieren und betrügen. Das war für ihn aber kein Gegenargument dagegen, dass die Experimente nicht teilweise gelingen und auf reale Vorkommnisse, reale Manifestationen etc. zurückzuführen sind.
Denn er war ja Wissenschaftler, also das ist schon interessant. Genau. Sind Sie auch bei der Recherche, Frau Lenze, auch bei Literaten fündig geworden? Also, weil ich weiß, hat Thomas Mann ja auch über solche Seancen, die er besucht hat, geschrieben.
Ja, natürlich. Also die waren für mich ganz zentral. Ich habe ja zumal eine Schriftstellerin als Romanfigur und dann war das auch nochmal besonders relevant zu sehen, wie eben dieser, ich nenne das jetzt mal bewusst Spiritismus, also Okkultismus ist ja eher dieser Überbegriff und Sammelbegriff und Spiritismus bezieht sich dann mehr auf eben diese Manifestationen und unerklärlichen Erscheinungen in der gemeinsamen empirischen Wirklichkeit. Und Thomas Mann hat mehrmals diesen Schrenk-Notzing besucht, diesen Geisterbaron, den sogenannten, und hat einen unglaublich interessanten Bericht verfasst, Okkulte Erlebnisse heißt dieser Bericht. Und in seiner gewohnt ironischen Art leitet er das auch alles ein und distanziert sich auch von diesem vulgären Spiritismus. Und das Fazit ist dann aber schon positiv. Er sagt, dass er keine Erklärung dafür hat, aber er bezeugt eben diese Phänomene wie auffliegende Taschentücher oder plötzlich Berührungen an seinem Körper. Und er hat diesen Bericht auch teils 1:1 in den Zauberberg eingearbeitet. Also fast wörtliche Wendungen gibt es im Zauberberg.
Ja, das wollte ich wissen, ob sich auch diese Erlebnisse, dieser Okkultismus als Strömung in der Literatur dieser Zeit niederschlug, Herr Wolfinger und auch Frau Lenze. Sie beide nennen, bitte. Ja, also den Zauberberg von Thomas Mann haben Sie schon erwähnt.
Genau, also ich würde sagen, eben auf zwei Weisen. Einmal dieses ganz Explizite, dass es wirklich vom Thema her, wie jetzt bei Thomas Mann vorkommt. Und dann bei Rilke, den hat Herr Wolfinger auch schon ins Spiel gebracht, glaube ich, ist es eben gar nicht derart explizit, sondern eher ihm war eine ästhetische Transformation wichtig, also durch die Sprache das ästhetisch zu transformieren und die Wirklichkeit in der Schwebe zu halten. Das ist ein Unterschied. Und dann aber, jetzt bin ich bei eher unbekannteren Autorinnen wie Gabriele Reuter, auf die wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen kommen, aber da gibt es einen Roman tatsächlich, der sich um einen Sektenführer dreht, Lieselotte von Reckling, der mich sehr beeindruckt hat, wo es ganz, ganz explizit um Sinnsuche und Gottessuche geht und um mystische und unerklärliche Erfahrungen. Das sind so Beispiele. Und natürlich fällt uns noch Franz Kafka ein, der, also Stichwort Schreiben als mediumistische Praxis, einem da auch sehr schnell einfällt, der ja nachts vorwiegend geschrieben hat, in einer, auch nach Selbstauskunft, eher in einem Trance-Zustand und der eben auch Berührungspunkte hatte mit diesen spiritistischen Milieus. Er hatte davon eher Abstand genommen, aber es gibt auch eine wahnsinnig unterhaltsame Begegnung in Prag mit Rudolf Steiner, wo er ihm auch vorträgt, dass er glaubt, dass da sehr viele Berührungspunkte sind. In seinem Tagebuch kann man das nachlesen. Also es sind sehr, sehr große Namen, die eben für diese Phänomene sehr aufgeschlossen und offen waren.
Bei Kafka, wenn ich das sagen darf, im Tagebuch, als er über die Begegnung mit Rudolf Steiner schreibt, das ist ja geradezu eine Entzauberung, wie er ihr so menschlich zeigt, wie er irgendwie auch die Nase putzt und irgendwie einen Fleck, glaube ich, auf seinem Oberteil hat. Bei Thomas Mann muss man sagen, diese okkulten Erlebnisse, mit denen er ja irgendwie auch getourt ist als Vortrag. Und dann hat mal, glaube ich, jemand geschrieben in irgendeiner Zeitschrift, ja, Thomas Mann meint das Ganze ironisch. Und da muss man dazu sagen, Thomas Mann hat danach aber tatsächlich einen Leserbrief verfasst, wo er nochmal das Ganze korrigiert hat. Nein, keineswegs meint er alles ironisch. Er hat da schon reale Erlebnisse gemacht, war dabei und glaubt auch daran. Das finde ich auch interessant, das dann anschließend korrigieren zu müssen. Und dann sagte Ulla Lenze schon, diese ganzen Recherchen sind in den Zauberwerk, in das Kapitel Fragwürdigstes eben eingeflossen.
Und der Okkultismus hatte ja doch auch Einfluss, nicht nur auf die Literatur, sondern ganz allgemein auf die Kunst. Wenn ich an Kinofilme denke, wie Der Golem, wie er in die Welt kam, oder Das Kabinett des Dr. Caligari. Ich denke, auch Maler waren beeinflusst. Ja. Aber zum Medium nochmal, zu diesem Blumenmedium Anna Rothe. Frau Lenze, es gibt Anna in diesem Roman, die zweite der drei Hauptfiguren in ihrem Roman Das Wohlbefinden. Johanna Schellmann haben wir schon erwähnt, die Schriftstellerin. Und diese Anna stammt aus einfachen Verhältnissen und wird aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten als ein Medium entdeckt. Hatten Sie dafür ein Vorbild, zum Beispiel dieses Blumenmedium, das Sie schon erwähnt haben, Anna Rothe?
Ja, für meine Figur Anna war Anna Rothe insofern relevant, wenn man sich die gesellschaftliche Dimension anschaut. Wie schon erwähnt, ist Anna Rothe letztlich zu Fall gebracht worden und verurteilt worden, kam ins Gefängnis. Das fand ich bemerkenswert. Und eben Anna Rothe war auch, wie meine Figur Anna, aus einfachen Verhältnissen. Und sie hat die Chance ergriffen, sich sozusagen hochzumedialisieren, gesellschaftlich hochzumedialisieren. Insofern war das für mich eine Inspirationsquelle. Ansonsten habe ich meine Anna sehr fiktiv gestaltet und mit ihr auch Sachen gemacht, die so wie die Romanfigur, also im Kontakt mit den anderen Figuren sinnvoll agiert.
Wir haben gerade gehört, Herr Wolfinger, dass diese Anna sich hochmedialisiert hat. Also konnte der Okkultismus sozusagen Geschlechter- und soziale Klassengrenzen überwinden?
Sicher, und vor allem war er eine Aufstiegsmöglichkeit für Frauen natürlich. Also auch sich in der Emanzipation sozusagen nach oben zu bewegen und dann wirkliche Stars zu werden. Möglichkeiten, die ihnen vorher versagt gewesen wären. Bei dieser Romanfigur Anna Brenner finde ich ja besonders auch interessant, dass sie im Roman ja schon so geschildert wird, dass sie tatsächlich diese Fähigkeiten, jedenfalls teilweise, hat. Vieles im Roman ist ambivalent, aber immer wenn über Anna Brenner geschrieben wird, befinden wir uns in so einer Art, technisch würde man sagen, internen Fokalisierung, also personale Erzählsituation. Und dann hat sie tatsächlich Eingebungen, die wir, glaube ich, in der Ontologie dieser Welt als real lesen sollen, nehme ich mal an, oder Frau Lenze? Sie sieht schon was.
Ja. Ja, das ist eine schwierige Frage. Da gerate ich erstmal ins Schleudern. Also es ist erstmal richtig, dass ich eigentlich immer auch eine natürliche Erklärung für alles mit anbiete im Roman. Es kommt dann der Professor Blomberg daher, der dann sagt, ja, Anna könnte auch an Schizophrenie leiden.
Er ist der Leiter der Klinik.
Der Leiter der Klinik.
Belitzer Heilstätte.
Genau, danke. Also es gibt immer noch so eine andere Erklärung mit dazu. Also Könnten Sie mir eine konkrete Stelle nennen, wo Anna also irgendetwas weiß oder sagt, was eigentlich nicht erklärlich ist?
Ja? Also eine Schlüsselszene, die einem sehr im Gedächtnis bleibt, ist natürlich, wie sie mit einer, glaube ich, Zimmernachbarin spricht. Und dann sieht sie das Kind dieser Zimmernachbarin im Eis, glaube ich, einbrechen oder ertrinken. Und das ist schon ertrunken in diesem Moment, was die Zimmernachbarin aber nicht weiß. Und das sagt sie ihr, dieses reale Faktum. Und es materialisiert, sage ich jetzt mal, sich sogar Wasser auf dem Boden. Also das ist im Roman tatsächlich so beschrieben. Da ist nicht angedeutet, ob das jetzt irgendwie ein Trick ist oder so.
Genau, also bei dem Wasser ist dann so die Überlegung, kommt das von dem Wassereimer, der da gerade stand, ist es übergeschwappt, aber tatsächlich, da haben Sie recht, hat sie eine Eingebung, sie sieht diesen Jungen und kurz darauf erfahren wir, dass tatsächlich ein Unglück passiert. Das stimmt, da ist eine Setzung und ja, also wir müssen jetzt Anna einfach glauben, aus der personalen Perspektive, dass sie das sieht und dass sie gesagt, das ist eine Eingebung gewesen.
Genau. Ich finde auf jeden Fall interessant, dass sie eine kluge ist, eine wirklich kluge Frau. Und ich würde Sie bitten, eine Stelle für uns zu lesen. Diese Anna Brenner war zunächst Fabrikarbeiterin und dann Haushälterin, unter anderem auch von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, den wir ja auch schon erwähnt haben. Und die Art und Weise, wie sie ihn beschreibt, da finde ich, sieht man doch, dass sie ganz schön klug ist.
Im Saal ließ er sich von Anna hinter dem Theatervorhang die Krawatte neu binden und das Haar kämmen, bevor er als Prophet die Bühne erklomm. Unter seinen Schülern befanden sich auffallend viele Adelige und Vermögende, die sich den letzten Schliff geben wollten, den Seelenschliff. Die Perfektionierung der Seele war etwas, das ihnen niemand abnehmen konnte, kein Dienstmädchen der Welt, und genau deshalb brauchten sie es wohl so dringend. Der Meister redete viel Unsinn. Der Leib muss unwahrnehmbar werden, bevor die Seele die übersinnliche Welt erschauen kann, sagte er an jenem Abend. Der Leib musste überhaupt nichts. Alles war eins. Das zu fassen, aber das Schwierigste, weil zu einfach. Alle wollten es kompliziert und so, dass man die schönen Worte bestaunen konnte, als fernes Ziel für den Sankt-Nimmerleins-Tag. Bis dahin hielt man sich auf Trab mit geistigen Übungen, Vorträgen und Gemeinschaft. Auf dem Rückweg schien der Meister sein Dienstmädchen Anna plötzlich mit seiner Frau zu verwechseln, denn er fragte, wie fandest du es? Anna zögerte. Meine Meinung, gnädiger Herr, zählt doch nicht. Natürlich zählt auch deine Meinung. Vor Gott zählt jeder Mensch. Also sprich ganz offen. Anna seufzte einmal und dann sagte sie, gnädiger Herr, der Körper ist bereits übersinnlich und man kann mit ihm die angeblich übersinnliche Welt wunderbar wahrnehmen, die es als solche nämlich gar nicht gibt, denn alles um uns herum ist Materie und Geist zugleich. Wie könnte es auch anders sein? Dann gäbe es ja etwas anderes als Gott und Gott wäre nicht mehr Gott, das Absolute, oder? Die Worte kamen wieder wie von allein. Liebe Anna, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber die Menschen können nicht einfach ins Göttliche springen. Doch, nur so. Das mag alles ein schöner Zeitvertreib sein, die Gemeinschaft, die Übungen und Vorträge. Aber Menschen ersetzen eine Illusion oft nur durch eine andere. Sie befreien sich nie wirklich. Im Gegenteil, es wäre hilfreicher, die Menschen würden einen schönen Waldspaziergang machen oder mit ihren Kindern Zeit verbringen. Sie wären dem Herrgott näher, wenn sie sich nicht anmaßen, ihn mit ihren begrenzten Mitteln zu bezirzen, sondern weil sie einfach und unschuldig ihrem Herzen folgten. Denn Gottes Gnade findet die, die sich selbst vergessen können. Vielleicht war sie ein wenig zu weit gegangen. Schon seit geraumer Zeit, wenn sie den Gesprächen lauschte, die er mit bedeutenden Persönlichkeiten führte, einige sogar aus London und Indien angereist, regte sich in ihr Kritik, ein Bedürfnis, Dr. Steiner gründlich zu korrigieren. Während sie den hochrangigen Gästen Tee einschenkte und die aus Indien mitgebrachten goldenen Kichererbsenpralinen servierte, spulten sich in ihrem Innern Einwürfe und Widerworte ab, die sie natürlich unter der unbeeindruckten Miene eines Dienstmädchens versteckte. Allerdings fand Anna die Frau faszinierend, mit der Steiner viele Meinungsverschiedenheiten hatte. Eine Engländerin, die sogar für die Arbeiterbewegung gekämpft hatte, bis auch sie von Gottes Gnade berührt worden war. Seitdem lebte sie im fernen Indien und leitete die Geschäfte derselben Gesellschaft, der auch Steiner angehörte. Eine Frau mit einer solchen Machtfülle.
Vielen Dank, Ulla Lenze. Wir sprechen über den neuen Roman das Wohlbefinden. Mit zu Gast ist der Literaturwissenschaftler und Okkultismusforscher Kai Wolfinger. Wie haben Sie diese Szene gelesen, Herr Wolfinger? Ja, hat Sie Steiner überzeugt und Allers Zweifel an ihm?
Als wunderbare Erinnerung an Rudolf Steiner natürlich. Und ich fand immer, oh, das ist ja ziemlich gemein, die reale Gestalt, die historische Gestalt zur Romanfigur zu machen, wo dann ja gezeigt wird, ja, dieses Medium ist ja eigentlich ganz schön in Konkurrenz für ihn, die Anna. Also die korrigiert ihn da und ist sehr, sehr selbstbewusst. Da sieht man also quasi diese weibliche Medienemanzipation. Und sehr schön fand ich auch diese Schlusspassage, wo auf die Frau ja abgehoben wird, die im Konkurrenz war für Rudolf Steiner. Ich nehme an, es ist
ja,
Annie Besant gemeint.
Ja, genau,
genau, die Leiterin dann der Theosophie nach Helena Blavatsky, mit der Steiner ja dann wirklich im Clinch war und sich davon abgespalten hat und dann die Anthroposophie gegründet hat. Also auch wenn man solche Fakten weiß, dann sieht man immer wieder, wie genau dieser Text gearbeitet ist. Und ja, großartig, dass an diese Gestalten eben auch erinnert wird, so habe ich ihn auch gelesen. Ich finde es interessant, auch wieder die Frage vielleicht an Frau Lenze, welche Probleme stellen sich da, wenn man aus einer realen Gestalt Rudolf Steiner eine Romanfigur macht? Man muss ihn ja irgendwie zum Sprechen bringen. Und irgendwann haben sie sich wahrscheinlich auch dafür entschieden, ja, die Anna ruhig selbstbewusst ihm gegenüber auftreten zu lassen.
Also Rudolf Steiner war für mich immer schon irgendwie ein Begriff gewesen. Ich vielleicht sollte ich ja auch mal über mich kurz erzählen, also was meine Verbindung eigentlich zu diesen ganzen Themen ist. Und ich selber bin ja sehr früh auch mit Meditation und Yoga in Berührung gekommen. Ich bin mit 16 Jahren aus einer westdeutschen Normalität, einer Kleinstadt, aufgebrochen nach Indien mit 16 Jahren für 6 Monate und dort in Berührung gekommen mit Yoga und Meditation. Das war 1990. Das war noch bevor das Ganze im Mainstream wie heute angelangt war. Und das war dann etwas, was eigentlich verpönt war, sage ich mal. Also als ich zurückkam, merkte ich dann sehr schnell an den Reaktionen, dass man das sehr stark mit Eskapismus verbunden hat. Und jedenfalls, diese Thematik war sehr früh in meinem Leben und ich habe auch gerade in jenen frühen Jahren auch eine Meditationspraxis gehabt und das hat sich dann im Laufe des Lebens immer wieder anders transformiert, dann auch durch das Künstlerische. Das hat oft den Platz auch eingenommen, aber natürlich war ich dann auch vertraut sehr früh mit allen möglichen Strömungen oder auch eben der Anthroposophie, Rudolf Steiner zum Beispiel. Und ich konnte eigentlich dann durch eine Figur wie Anna sehr gut meine Kritik an Rudolf Steiner auch vermitteln. Und ich habe, glaube ich, mit Anna eine, ja, eigentlich ist Anna eine theoretische Figur. Also sie ist ja in so einer ganz ursprünglichen Spiritualität, also völlig anti-institutionell. Es gibt gar keinen Rahmen für ihre Spiritualität zu diesem Zeitpunkt, ne, wo wir jetzt gerade stecken. Und sie hat diese natürliche Gabe, sie hat die einfach, aber sie hat sie noch gar nicht kommerzialisiert oder auch nicht organisiert. Und das fand ich eben spannend, weil ich glaube, viele Menschen, ich weiß nicht, ob viel jetzt übertrieben ist, aber ich behaupte einfach mal, dass dieses Thema der Spiritualität viel, viel präsenter in unserem Leben ist, als wir das selber vielleicht merken würden oder es uns eingestehen können. Und das wollte ich bei Anna eigentlich zeigen, wie dann aus so etwas Undefinierten plötzlich mehr und mehr etwas wächst. Ja, also wenn sie die Chance erhält und wie sie eigentlich dann am Ende sogar Rudolf Steiner Konkurrenz macht im Roman.
Das haben wir ja schon auch erwähnt, dass also Frauen in dieser Szene eine große Rolle spielten. Die russische Okkultistin Helena Blavatsky haben wir auch schon erwähnt. Und ich fand es auch interessant, welche Figuren sie jetzt literarisch gestaltet haben, nämlich zum Beispiel Rudolf Steiner oder eben Schrenck-Notzing und welche nicht. Wie haben sie das entschieden?
Entschieden, ja, also das literarische Schreiben läuft schon eher, ich will jetzt nicht sagen, dass es von alleine mir eingegeben wird von irgendwelchen Geistwesen, aber es ist natürlich sehr intuitiv. Also es sind keine hochbewussten, rationalen Entscheidungen, so die Figur wird jetzt so und so angelehnt, sondern die Figuren sind dann irgendwie da und interagieren miteinander. Und ich fand es aber auch sehr schön in dieser Mischung, also einerseits die historischen Figuren zu haben, an denen kommt man ja auch gar nicht vorbei, also Schrenck-Notzing. Und Rudolf Steiner natürlich war damals unfassbar populär. Also er stand erst der Theosophie vor und dann ist daraus die Anthroposophie geworden. Das spiegelt ja eben auch die Offenheit dieser Zeit wider. Also man war damals unfassbar interessiert an indischen Philosophien zum Beispiel, ja, an Yoga, an diesen Strömungen. Und insofern war er einfach die perfekte Gestalt, um die da einzuarbeiten und eben auch zu zeigen, wie ist man damals damit umgegangen. Also der Roman hat ja auch immer den Bezug zur Gegenwart, wo man dann immer vergleichen kann, vielleicht, wie gehen wir jetzt heute mit dieser Thematik um.
Bevor wir da noch hinkommen, würde ich gerne noch mal fragen nach der Schriftstellerin Johanna Schellmann. Wir haben sie ja schon erwähnt, sie ist wohlhabend, verheiratet mit einem Arzt und Wissenschaftler und sie nimmt diese Anna Brenner eine Zeit lang in ihrem Haus auf und erhofft sich durch diese Begegnung mit ihr und dieses Miteinandersein Inspiration für ihren neuen Roman. Hätte es, Herr Wolfinger, diese Johanna Schellmann so geben können, wie sie hier beschrieben ist im Roman?
Ja, ich denke schon. Und vor allem, wenn man jetzt den Namen nochmal sich vergegenwärtigt, den Ulla Lenze schon mehrmals erwähnt hat, also Gabriele Reuter, eine der Erfolgsautorinnen der damaligen Zeit, heute vergessen, aus guter Familie. Ihr Roman ist gerade vom Reclam Verlag neu aufgelegt worden übrigens, also so ein Erfolgsroman, Bestseller. Dann ist die Johanna Schellmann absolut plausibel, wie sie einen Bestseller platziert und dann vergessen wird. In dieser zweiten Zeitebene, also den 1960er Jahren, 1967 spielt das ja, da ist sie ja eine alte Frau und mittlerweile völlig vergessen und schafft es auch nicht mehr, einen Roman herauszubringen.
Genau, über Johanna wird aus zwei Perspektiven erzählt, nämlich einmal eben die Schriftstellerin zur Jahrhundertwende und dann später, wie Sie schon gerade sagten, eben als alte Frau, die an ihren Erfolg nicht mehr anknüpfen kann. Gab es andere vergleichbare Autorinnen zu dieser Zeit, die vielleicht auch solchen Strömungen nahestanden?
Ja, also ich habe sehr viele Autorinnen aus dieser Zeit rezipiert und es gibt Hedwig Dohm, das war die Großmutter von Katja Mann, eine Frauenrechtlerin, wahnsinnig kluge Frau. Und da gibt es in einem Roman Schicksale einer Seele, das Schlusskapitel, das völlig entgrenzt ist. Also die Protagonistin reist nach Italien, sie ist auf Selbst- und Sinnsuche und sie plant dann dort mit Helena, und das kann auch nur Helena Blavatsky sein, die schon erwähnte Okkultistin, plant sie nach Indien zu gehen, um Erleuchtung zu erlangen. Also das ist das Schlusskapitel des Romans Schicksale einer Seele. Und ja, natürlich, Franziska von Reventlow fällt einem auch natürlich sofort ein, die auch bei Schrenck-Notzing gewesen ist. Und Maria von Ebner-Eschenbach hat nun überhaupt nichts mit Okkultismus oder Spiritualität so direkt zu tun gehabt. Und dennoch war sie für mich auch sehr, sehr wichtig. Sie hat ein bisschen früher noch gelebt, weil dort mit einem riesigen Selbstbewusstsein Seelenzustände, emotionale Befindlichkeiten beschrieben werden. Also eigentlich Stichwort weibliches Schreiben auf glänzende Weise. Das hat mich so beeindruckt.
Herr Wolfinger, ja, es ist ja auch ein Roman über weibliches Schreiben.
Ja, und ich glaube auch ein Plädoyer, diese Autorinnen vielleicht wieder zu entdecken. Also Franziska von Reventlow natürlich hat immer wieder so ein Revival erlebt. Man kennt sie jetzt auch irgendwie als Kollegin der Münchner Kosmika, da um Stefan George herum und so. Also der Münchner Schwabing hier, mystisches Schwabing und so weiter, da ist sie immer wieder unterwegs gewesen. Aber auch die Namen wie Hedwig Dohm und so weiter, also Texte, die man heute ganz schwer irgendwie zu greifen bekommt. Ich glaube schon, dass der Text von Ulla Lenze ein Plädoyer ist, auch diese Autorinnen wieder zu entdecken. So lese ich sie, denke ich, richtig, Frau Lenze, auch wenn man ihr Quellennachweise dann verfolgt, da zitieren Sie ja auch Forschungsarbeiten zum weiblichen Schreiben, nicht?
Definitiv. Das war ja so vor 4 Jahren etwa so eine ganz populäre Frage an uns Autorinnen. Was ist weibliches Schreiben? Ich hatte nie richtig eine Antwort oder ja, ich hatte eine, aber erst als ich auf diese Autorinnen stieß, wusste ich ja, also weil es mit so einem Selbstbewusstsein vorgetragen wird. Das, was ja dann später als Frauenliteratur verpönt wurde, immer so ganz schnell in eine Schublade gesteckt wurde, da sah man, nein, also es geht da schon um was sehr Relevantes bei diesen Autorinnen, was Berechtigung hat. Und das lohnt sich insofern, sich das mal anzugucken.
Herr Wolfinger, Sie haben gerade das mystische Schwabing erwähnt und Sie haben auch ein Buch dazu herausgegeben. Da geht es eben um die sogenannten Münchner Kosmiker, die sich um 1900 im Münchner Stadtteil Schwabing trafen. Zeitweilig gehörte auch Stefan George dazu. Und eine ihrer Thesen ist, dass eben Literatur und Okkultismus eine große Affinität füreinander haben. Das haben wir auch schon besprochen. Aber welchen Stellenwert hat dieser Okkultismus denn heute in der Literaturwissenschaft? Denn Sie sagen ja, es ist eher so eine Nebenschiene, oft der Sie sich da bewegen. Aber eigentlich, wenn man das jetzt, was wir alles gehört haben, vergegenwärtigt, versteht man es gar nicht, warum es so ein Nebenaspekt ist.
Ja, heute ist der Okkultismus in der Literaturwissenschaft ein Thema unter vielen, muss man sagen. Also wenn man sich jetzt für die Literatur um 1900 interessiert, dann begegnet er einem. Und wenn man sich für diese Literatinnen, Literaten interessiert, dann kann man ihn vertiefen. Ich finde interessant, wenn man die Gegenwartsliteratur sich anschaut, dass ja Ulla Lenze mit Das Wohlbefinden jetzt einen Roman geschrieben hat, der ganz explizit affin dafür ist. Vielleicht wird sie ja in diese Richtung auch weiterarbeiten, vielleicht wird sie ja mal wieder etwas aus dieser ganzen Sphäre bringen, gerade Meditation, Yoga und so weiter, da den esoterischen Untergrund zu zeigen, das fände ich schon sehr interessant, weil ich beobachte bei Meditation und Yoga zum Beispiel, da wird immer so der Okkultismus mittlerweile so weggestrichen, also man sieht es so als Entspannungs-, als Gymnastiktechniken und so und kennt gar nicht so den weltanschaulichen Hintergrund dahinter, und auf der anderen Seite merkt man, wenn man mit den Menschen heutzutage spricht, wie sehr sie Esoterik nach wie vor beschäftigt. Ich nehme an, das werden jetzt auch Erfahrungen sein, die Ulla Lenze bei Lesungen machen wird. Aber für mich kommen immer wieder bei Veranstaltungen Leute zu, die dann sagen, ich habe auch XY erlebt und ich mache auch das und das und ich lege auch Karten und ich kenne jemanden, der hellsichtig ist. Also dieses Thema ist definitiv da und ich glaube, Ulla Lenze schafft es, einen Raum dafür in der Gegenwartsliteratur.
Ja, und das ist auch hochinteressant, dass Sie das sagen, denn das führt uns ja zu der dritten Figur, nämlich Vanessa. Das ist die Urenkelin von dieser Johanna Schellmann, die einen Manuskript in die Hände bekommt von dieser Johanna, und sie praktiziert Yoga und Achtsamkeit. Und knüpft sie denn damit, Frau Lenze, an einst okkulte Techniken an? So ein bisschen klingt das ja an, nach dem, was Sie beide jetzt gesagt haben.
Ja, was Herr Wolfinger gerade beschrieben hat, das begegnet uns ja überall. Also wir haben es mit Techniken zu tun, also Stichwort Achtsamkeit, Meditations-Apps und so weiter, die wirklich im Alltag angekommen sind. Während es einst dabei vielleicht um Selbsterkenntnis ging oder sogar um Gotteserkenntnis, geht es jetzt darum, den Blutdruck und das Nervensystem zu regulieren. Ja, das finde ich gar nicht verwerflich, nur ich sehe eben das Problem, dass es hier immer nur um diese Effizienzsteigerung geht.
Selbstoptimierung
oder? Und also Hartmut Rosa, der Sozialwissenschaftler, kritisiert es auch als Steigerungstechniken. Und die Kritik hören wir auch jetzt schon allenthalben. Aber ich finde nicht, dass dadurch diese Techniken nicht legitim wären, sondern ich glaube, das Problem liegt darin, dass die Frage im Raum steht, wie können wir eigentlich heute heilen? Und sind wir in einer Gesellschaft, in der Heilung überhaupt möglich ist? Also es gibt ja sehr viele Artikel inzwischen, die nennen sich abgewandelt die Schattenseiten der Achtsamkeit. Und wenn man sich die genauer ansieht, dann ist die Kritik immer die, dass die Achtsamkeit uns gar nicht, wie versprochen, so viel funktionaler macht, nicht notwendig, sondern dass sie uns auch dysfunktional machen kann. Und das finde ich eine sehr sich offenbarende Kritik, weil es kann ja auch sein, dass Dysfunktionalität, also in vielen spirituellen Wegen war die mit einberechnet, ja, die dunkle Nacht der Seele, oder in der indischen Tradition nennt man das auf Sanskrit Kriyas. Das sind Krisen, die entstehen, sobald man eigentlich aus diesem Verwertungszusammenhang einmal aussteigt. Und es wäre dann sinnvoll zu sagen, gut, und wie geht es von hier aus weiter? Und vielleicht müsste man
nach.
Genau, gebe ich nach. Und vielleicht könnte man ja gesellschaftlich, müsste man etwas ändern. Man müsste die Welt erstmal umstrukturieren.
Da komme ich zurück auf Ihren Titel Das Wohlbefinden. Und den Schauplatz, nämlich die Belitzer Heilstätten. Das ist einer der sogenannten Lost Places in der Umgebung von Berlin und wird inzwischen aber auf verschiedene Weise auch vor dem Verfall gerettet. Und das waren ehemals zwei Lungenheilanstalten und zwei Sanatorien für Männer und Frauen getrennt. Sie wurden 1898, also zwischen 1898 und 1907 errichtet. Und der Grund war, es gab einfach so viele Arbeiterinnen und Arbeiter, also Menschen aus ganz einfachen Verhältnissen, die aufgrund schlechter Ernährung und sehr beengter Wohnverhältnisse an Lungentuberkulose erkrankten. Und der preußische Staat und die Landesversicherungsanstalt handelten, denn man brauchte die Arbeitskräfte, man brauchte auch Soldaten. Aber wie behandelte man eine Krankheit, die um die Jahrhundertwende und eigentlich bis 1944, da wurde das Penicillin entdeckt, nicht zu heilen war? Das Wohlbefinden heißt Ihr Roman. Worauf wurde da in Belitz gesetzt, Frau Lenze?
Ja, also Wohlbefinden war die zentrale Therapieform, nämlich in Ermangelung eines Medikaments gegen diese Volkskrankheit Tuberkulose. Das war ein riesiges Problem. Also es ging tatsächlich um Arbeiterrückführung. Das Heer musste auch wieder aufgebaut worden und man hat sehr viel investiert. Und das Besondere an diesen Arbeiterheilstätten Beelitz ist, dass dort die Patienten auf Privatpatientenniveau behandelt wurden. Also die Behandlung stand in nichts der Behandlung der Privatpatienten nach. Es gab 5 Mahlzeiten am Tag. Ich habe den Speiseplan gesehen von Kohlrouladen, Königsberger Klopse, Steaks. Ich glaube, Steaks, das Wort kommt nicht vor, aber es ist sehr, sehr reichhaltiges Essen. Und
man
das
wollte
waren,
sie aufpeppeln.
Man wollte sie aufpeppeln, das waren die gar nicht gewohnt. Die hatten sonst Kohlsuppe und Kartoffeln als Nahrungsmittel. Das war luxuriös und man hat einfach verstanden, man wusste bereits, der Körper regeneriert, wenn er zur Ruhe kommen darf. Ja? Mhm. Also wenn er rausgenommen wird aus diesen stressvollen Kontexten und darum, wenn man nach Beelitz fährt, man sieht das ja immer noch, also die existieren ja noch, man kann es auch besichtigen, man sieht, dass das sehr weitläufig ist, sehr, sehr schöne Parkanlagen hat. Und die ganze Architektur schmiegt sich quasi um den Menschen herum. Also es ist eine sehr intelligente Architektur mit Sonnenterrassen, also nach Süden ausgerichtet.
Das war auch alles auf dem neuesten Stand,
alles
und architektonisch wirklich vom Feinsten. Herr Wolfinger, das war ja eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz und somit sehr modern. Was hat Sie daran fasziniert? Es war fast eine Utopie, kann man sagen, die da gelebt wurde.
Ja, wirklich. Also wirklich auch vielleicht sogar mit Vorbildcharakter für unsere Tage, beziehungsweise ein wahnsinniges modernes Sanatorium. Das schildert Ulla Lenze ja auch wahnsinnig eindrücklich, was die schon alles hatten und elektrisch fahrende Autos und geheizt und so weiter. Also ich habe eigentlich alles über Beelitz, über den Roman von Ulla Lenze, kann man sagen, gelernt. Der sogenannte Zauberberg der Proletarier, wie er eine Figur, nämlich der später eigentlich verlegt von der Johanna, einmal sagt. Das finde ich sehr interessant, diesen Namen.
Wie oft sind Sie dort gewesen? Häufig, nehme ich an, Freundin.
Also über, ich bin, das erste Mal war ich 2020 dort. Das war tatsächlich in der Pandemie und das war dann auch sehr kurios, weil wir ja selber gerade mit diesem gesundheitlichen Thema zu kämpfen hatten in unserer Zeit und dann darauf zu stoßen, ja gut, damals gab es auch eine Pandemie und wir liefen natürlich mit Masken auch über das Gelände und dann bin ich in der Folge regelmäßig hin, also zu allen Jahreszeiten. Ich wollte immer die Atmosphäre auch kennenlernen, immer aus anderen Blickwinkeln draufschauen. Und ich habe wirklich regelmäßig dort meine Besuche abgestattet, ja, über 3 Jahre.
Ich finde das schön, Herr Wolfinger, wie Sie sagen auch, dass diese Heilstätten vor Ihrem geistigen Auge so entstehen konnten bei der Lektüre. Mir ging es auch so und ich habe auch die Heilstätten besuchen können. Das war dann besonders faszinierend, also das sozusagen abzugleichen. Und für diese Anna Brenner ist Beelitz so eine Art Refugium und hier kann sie diese Fähigkeiten, also ihre seherischen Fähigkeiten, eigentlich erst reaktivieren. Ich habe mich allerdings gefragt, dieser Blomberg, der Leiter der Klinik im Roman, der interessiert sich ja auch für Anna und ihre medialen Fähigkeiten. Gibt es da Belege für okkulte Vorgänge auch in den Beelitzer Heilstätten?
Nein, definitiv nicht. Das ist tatsächlich meine fiktionale Zutat. Es gibt natürlich, wenn man das Thema Beelitz-Heilstätten recherchiert, ranken sich da immer diese Gruselstories um diese verfallenen, verlassenen Heilstätten nach der Wende. Also das Gelände war einige Zeit lang unbenutzt und es haben dort also viele Leute sich rumgetrieben, Sachen beschädigt.
Im Grunde.
Genau, und es ranken sich dann da so verrückte Geschichten drum. Aber das war für mich gar nicht jetzt der Auslöser. Also ich versuche das auch, also das würde ich auch trennen wollen. Also das Thema kam zu mir tatsächlich aus dieser Epoche 1900 heraus, also diese geistige Offenheit für solche Phänomene. Das hat mich interessiert, das war der Auslöser. Aber da ist nichts überliefert dergleichen.
Herr Wolfinger, Sie haben eine Schrift herausgegeben mit dem Titel Das Archiv der Geister. Was sollen Okkultisten lesen? Und das ist eine essayistisch-literarische Publikation, nicht streng wissenschaftlich. Da finden sich viele Texte von Rudolf Steiner, aber auch von Filmregisseur David Lynch oder von Ulla von Bernus, einer Schwarzmagierin und Satanspriesterin aus unserer Zeit. Was hat Sie als Literaturwissenschaftler an diesen Texten interessiert?
Diese Schrift war natürlich der Versuch, ganz unterschiedliche Texte okkultistisch lesbar zu machen. Also sowohl Klassiker der okkulten Theorie, als auch Texte, die man jetzt nicht unbedingt mit Okkultismus in Zusammenhang bringen würde. Und das sind alles Texte, würde ich sagen, die so eine gewisse Aura erzeugen oder mit der Beschäftigung damit eine gewisse Präsenz, wie es in der Kulturtheorie heißt. Also irgendwie so beim Lesen öffnen zu so einer anderen Sphäre hin gewissermaßen.
Haben Sie Texte davon gelesen für Ihre Recherche, Frau Lenze?
Ja, ich habe das Buch mir auch bestellt und mit Vergnügen gelesen. In der Tat, ja. Also kann ich auch sehr empfehlen.
Diese Ulla von Bernus übrigens, weil Sie die erwähnen, auch eine sehr interessante Gestalt. Das ist die Tochter von Alexander von Bernus, einem Dichter aus München-Schwabing damals, der auch in diesen okkulten Zirkeln unterwegs war und mit Rudolf Steiner befreundet war. Diese Ulla von Bernus ist von Rudolf Steiner getauft worden, sogar noch als kleines Kind. Also diese Verzahnung findet man überall.
Sie haben auch Umberto Eco erwähnt, der mit seinem zweiten Roman Das Foucault'sche Pendel von 1988 die Fruchtbarkeit okkultistischer Verschwörungsmythen demonstrierte. Wie ist denn da oder wie groß ist die Gefahr heute gerade im Hinblick auch auf Verschwörungstheorien?
Also Umberto Eco ist ja ein sehr seltsames Phänomen, finde ich, bei Literaten, die affin sind für den Okkultismus. Also er war unglaublich belesen. Er hatte eine, ich glaube sogar europaweit einmalige Okkultismusbibliothek bis zum Mittelalter, Schriften und so weiter sich angeschafft und hatte trotzdem immer einen distanzierenden Gestus im Foucault'schen Pendel. Dann hat das natürlich auch ironisch aufgearbeitet, also so einer gefährlichen Verschwörungstheorie letztendlich. Sie wollten wissen, wie die Verschwörungstheorie heute, oder?
Ja, wie passt das dazu? Also ich meine, Okkultismus, Esoterik, das hat ja auch immer so einen etwas negativen Anstrich.
Ja, vielleicht sollten wir über den Irrationalismus sprechen.
Ja,
das ist irgendwas,
gerne.
Was man nicht in die Ratio holen kann.
Ich würde auch gern was dazu
sagen.
Ja, bitte. Weil es mich auch sehr beschäftigt. Also erstmal ist das Thema im Mainstream angekommen, Spiritualität. Zugleich, ich persönlich zucke bei dem Wort unwillkürlich steht zusammen. Ich habe immer sofort Abwehr gegen das Wort, weil mir sofort alle dummen Beispiele einfallen.
Gegen das Wort
Spiritualität und Okkultismus. Und es liegt einfach daran, dass wir eigentlich gar keinen Diskurs öffentlich darüber haben. Und dadurch passieren dann auch solche Phänomene wie rechte Esoterik. Ja. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und entweder wird es halt einfach nur bagatellisiert als eben Techniken, die jeder auf seinem Handy hat und anwendet. Aber es geht nicht mehr um welches Menschenbild steht eigentlich dahinter. Es wird einfach nicht debattiert. Und das finde ich sehr schade. Und es hat eben auch damit zu tun, dass wir hatten ja vorhin über den Okkultismus damals gesprochen, wo es auch diese Experimente gab. Da gab es ja eben theoretisch diese Messbarkeit. Es war eben eine Form, die in diese Empirie eingriff, also schwebende Tische und Taschentücher und so weiter. Also es war theoretisch messbar, während alles Spirituelle ist einfach nicht messbar. Es gibt aber natürlich die Bewusstseinsforschung heute. Man kann messen, wie sich Meditationspraxis auf das Gehirn auswirkt und so weiter. Das findet ja auch alles statt. Man stellt fest, ja, sehr positiv und so weiter und so fort. Aber das reicht ja noch gar nicht aus. Wir haben ja auch Sinnfragen. Wir wollen ja auch eigentlich wissen, wer sind wir und so weiter. Und diese Frage wird vernachlässigt. Also nur weil es sehr schwierig ist, darüber zu diskutieren miteinander, darf das kein Grund sein, dass wir das einfach komplett vernachlässigen.
Es war ja eine Zeit, die auch, da haben wir vorhin drüber gesprochen, sehr offen war in vielerlei Hinsicht. Wie ist das heute? Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind heute viel enger in vielem, als es damals war. Also das war ja wirklich die Jahrhundertwende so ein Aufbruch.
Mir ist aufgefallen, die Anna Brenner, die könnte ja mit ihren Sprüchen durchaus heute auftreten, oder?
Ja.
Also diese Allerweltsprüche, so, also Gott ist überall, alles ist eins und so.
Ja.
Das sagt, sie könnte heute ein Medium auf YouTube sein oder so.
Ja, genau. Es ist eine sehr moderne Form von Spiritualität, die Anna dort praktiziert. Also man nennt das auch Non-Duality, wo es eigentlich um so eine mühelose Spiritualität geht im Unterschied zu dieser Selbstanstrengung und einem hierarchischen Schulungsweg, wie ich das in der Anthroposophie irgendwie erkenne, wo es immer darum geht, man muss sich zu einem höheren Selbst hin entwickeln, es gibt höhere Welten. Das lehnt Anna ab, das hält sie für eine Illusion. Sie sagt, es ist bereits alles da und alles erreicht, du musst es einfach nur verstehen. Und die moderne Spiritualität, die man heute jetzt so beobachten kann, die verschränkt sich auch sehr mit Methoden aus der Psychotherapie, wo es ja auch darum geht, zu lernen, anzuerkennen, was ist und nicht das überspringen zu wollen. Man nennt das Spiritual Bypassing, also wenn man sich direkt zu irgendeinem fiktiven höheren Selbst hin meditieren möchte, das ist dann sehr gefährlich. Der Weg ist eigentlich immer durch alles hindurch zu gehen, das wissen wir auch, wie gesagt, aus der Psychotherapie.
Und diese Verbindung von damals zu heute, die schaffen Sie ja im Grunde über diese drei Generationen an Frauen, also bis hin zu Vanessa. Herr Wolfinger, noch eine Frage. Wie befasst man sich eigentlich wissenschaftlich mit einem Thema, das sich ja wissenschaftlich so leicht gar nicht fassen lässt?
Die Texte sind ja aber da. Also ich meine, man kann sich ja immer darauf zurückziehen. Ich lese einfach das, was da steht. Das sind ja auch Romanfiguren, an denen etwas durchexerziert wird, bestimmte Lebensläufe, die dargestellt werden. Das ist ja durchaus möglich. Aber in der Geisteswissenschaft, das erwähnte ich vorher schon, diesen Begriff Präsenz, das ist auch so eine Theorie, die es zum Beispiel gibt. Also dass es immer noch etwas gibt, was so eine Art Stimmung erzeugt, eine Atmosphäre, was wir vielleicht in dieser vermeintlich rationalen Wissenschaft irgendwie mitdenken müssen. Das ist etwas, was wir nicht in den Logos holen können, nicht so einfach versprachlichen können, aber was wir trotzdem nicht vernachlässigen dürfen zugunsten einer so reinen Hermeneutik, einer vermeintlichen.
Gibt es eine Tendenz in der Gegenwartsliteratur, sich mit dem Okkulten zu befassen oder wieder zu befassen?
Bei uns liegt einfach dieses Musterbeispiel von Ulla Lenzes Text natürlich. Aber ich fand es eine tolle Koinzidenz, dass der Schriftsteller Jan Schomburg einen Text geschrieben hat, einen Roman, auch dieses Jahr, glaube ich, veröffentlicht, ebenfalls über Schrenk Notzing, also ihn auch zur Romanfigur macht. Also dass es da offenbar jetzt zwei Literatinnen gibt, die affin sind für dieses Thema. Das sind, glaube ich, die wirklich dominantesten Beispiele.
Es wird übrigens erscheinen demnächst auch ein Roman von Olga Tokarczuk, E.E. heißt er. In dem geht es um das Medium Erna Elzner zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Breslau. Allerdings ist der Roman tatsächlich im Original schon 1995 erschienen. Aber interessant, dass er jetzt auch erscheint. Eine Frage noch zum Roman, Frau Lenze. Diese beiden Figuren, Johanna und Anna, die kommen sich ja näher, indem Johanna Anna in ihr Haus aufnimmt und dort eine Zeit lang leben lässt. Aber die Beziehung ist sehr schwierig. Anna ist ziemlich selbstbewusst und kapriziös. Und was hat sie denn an dieser Konstellation gereizt? Man hat manchmal den Eindruck, die benutzen sich gegenseitig.
Ganz genau. Mich hat tatsächlich das Psychologische interessiert. Jede Form von Spiritualität findet halt eine Form im Zwischenmenschlichen. Und man kann da sehr oft so etwas beobachten, also Machtverhältnisse. Netflix ist voll von Dokus über Sektenführer und so weiter. Und ich habe das hier im Kleinen versucht zu exerzieren. Wie kommt das eigentlich? Also wir haben diese Schriftstellerin Johanna, die unfassbare Sehnsucht hat nach etwas Göttlichem, Übernatürlichen. Und sie meint es in Anna zu sehen, in dieser Person. Und Anna wird eine Art Muse, auch Coach, Hausgast. Und Anna sieht auch ihre Chance, gesellschaftlich aufzusteigen. Sie möchte nicht mehr zurück in die Fabrik oder sie möchte nicht mehr Dienstmädchen sein. Sie hat ja auch eine Gabe, wenn wir das jetzt glauben wollen. Und sie sieht die Chance und es fängt dann so etwas an, was man vielleicht heute toxische Beziehung nennen würde. Also die zwei Frauen ringen eigentlich um Macht. Wer hat eigentlich hier das Sagen? Wer benutzt hier wen? Und das hat mich sehr gereizt, also die Psychologie daran.
Wie haben Sie das gelesen, dieses Verhältnis der beiden Frauen, Herr Wolfinger?
Ja, schon sehr gut beschrieben als toxisch. Ich würde gerne noch eine dritte Figur ins Spiel bringen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht auch eine Art Medium, nämlich den Ehemann von Johanna, Clemens Schellmann, der ja Arzt ist und eigentlich an seinen Schimmelpilzen arbeitet und eigentlich eine Vorform des Penicillins, glaube ich, herstellen wird. Also er ist auch eine visionäre Gestalt eigentlich, aber auch irgendwie tragisch, weil ihm das nicht gelingt. Also wie ist es da Ihrer Meinung nach, Frau Lenze, ist Herr Schellmann auch eine Art Medium? Weil wir wissen ja heute, dass Penicillin wird ja erfunden und er wird nicht ernst genommen in der damaligen Zeit.
Also was die Figurendynamik in meinem Roman angeht, ist er einfach ein Antipode zu Anna. Also beide kommen aus einfachen Verhältnissen. Er hat den Aufstieg geschafft durch die Heirat mit Johanna. Anna eben auch versucht es durch die Verbindung hinzukriegen. Also er positioniert sich ja als ganz rational und wissenschaftlich. Er lehnt Anna rigoros ab. Er lehnt die ganzen Forschungen, diese spirituellen Sachen ab. Und das führt ja auch zur Ehekrise zwischen den beiden. Und ursprünglich haben sich ja auch Johanna und er in diesem Club der Kommenden, den es auch wirklich damals gab, getroffen in Berlin. Da war tatsächlich damals auch Rudolf Steiner. Also das ist auch wieder jetzt historisch belegt. Der war offen für alle Gesellschaftsschichten, wo sich einfach junge Menschen trafen und Gedichte geschrieben haben und so weiter. Aber er hat sich halt anders entwickelt. Ich hatte jetzt nicht vor, in ihm jetzt auch irgendein Medium zu sehen oder so etwas. Also das Penicillin ist ja durch Zufall auch tatsächlich entdeckt worden. Also diese Erzählung, die platziere ich quasi 40 Jahre oder 30 Jahre früher in meinen Roman hinein.
Es hätte so sein können.
Er lässt dann diese Forschung fallen, aber es ist halt so eine leichte Ironie. Also theoretisch hätte das auch schon viel früher stattfinden können, dass man dieses Mittel findet.
Und sind Medien aber etwas, das das eigene Schreiben befeuert? Denn Johanna Schellmann braucht ja die Anna, um den Roman eigentlich überhaupt zu schreiben. Das habe ich mich auch gefragt. Also die Schriftstellerin ist ja auch ein Medium, muss ja auch durch sich schreiben lassen, braucht aber die andere dazu, um irgendwie in den Fluss zu kommen.
Naja, zumindest glaubt sie es. Ich denke, dass alle Autorinnen und Autoren irgendwelche Sachen haben, Menschen oder Fotos oder bestimmte Gedanken, die auf eine Art inspirierend wirken. Das muss jetzt nicht der Apfel in der Schreibtischschublade sein. Also wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, teilen viele das Erlebnis, dass das eigentliche Schreiben wie von selbst passiert. Mhm. Ja, es erfordert wahnsinnige Vorarbeit und es ist dann eigentlich ein Warten, bis es sich dann meldet. Das braucht jetzt keine metaphysische Deutung. Es ist einfach nur so, wie es ist. Man kann sagen, dieses Erlebnis können viele bestätigen. Das war ja auch das, wovon Kafka auch immer gesprochen hat, dass es dann von alleine kommt. Das sind immer zumindest die geglücktesten Stellen im eigenen Text, wo man weiß, ja, das war sehr mühelos. Das war einfach da. Wäre schön, wenn ein ganzer Roman sich so schreiben ließe.
Sie schreiben ja gerade, Herr Wolfinger, an Ihrer Habilitationsschrift zu diesem Thema. Worum geht's da genau?
Um Geisterseher. Also angefangen bei Schillers Romanfragment Der Geisterseher bis hin zu Filmen des 20. Jahrhunderts. Also um Menschen in Romanen, die zum Beispiel Unsichtbarkeitszustände plötzlich sehen können. Dinge, die sich materialisieren. Das kann der tatsächliche Geist sein. Das sind aber auch ganz allgemein Dinge, die erstmal nicht in der Sichtbarkeit waren. Also um zu zeigen, dass dieses Thema auch so etwas Universelles hat und eigentlich eine Interpretationstechnik ist für Texte.
Sie schreiben im Allgäu, glaube ich?
Im Allgäu, in München, genau.
Ja, im Allgäu und im Schwarzwald scheinen ja besonders viele Literaten und Esoterikerinnen zu leben. Warum schreiben oder schreiben Sie sie deshalb dort?
Ja, die Provinz ist natürlich, sagen wir mal so, habe ich diese Stelle auch gemeint, ist natürlich ein Ort, die eine besondere Offenheit natürlich für so Aberglauben noch hat, für Mystik, für Okkultismus, für Esoterik. Also das gehört dann zum normalen Volksglauben mit dazu. Da muss man sich auch nicht entschuldigen, wenn man sich nach dem Mond die Arzttermine aussucht oder so.
Das Wohlbefinden, der neue Roman von Ulla Lenze, ist ein Roman über Frauenleben und weibliches Schreiben, auch über wirklich drei starke Frauenfiguren als Spiegel ihrer jeweiligen Zeit. Und dieser Roman ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Herr Wolfinger, ich nehme an, das freut Sie, ne?
Das freut mich wahnsinnig, weil es ein so komplexer und reichhaltiger Text ist. Ich habe mir so viel Spaß gemacht, diesen Text zu lesen. Ich würde ihn gerne in Seminaren machen, weil man diese Ebenen so wahnsinnig gut mit den Studierenden trennen könnte. Und er ist, glaube ich, auch ein Text, der zeigt, wir sollten uns an dieses Thema neu zuwenden und Traditionsbewusstsein entwickeln. Also wir fangen mit den Achtsamkeits-Apps nicht neu an, sondern die haben alle Grundlagen und die sind lohnend nachzuvollziehen.
Es ist ein Roman auch über ein Jahrhundert der Heilung mit all seinen Aspekten. Wie, Frau Lenze, halten Sie es mit dem Wohlbefinden?
Ich selber habe seit vielen Jahren eine Meditationspraxis, die mal intensiver wird, mal weniger intensiv, phasenweise auch gar nicht existiert. Und für mich war dann eben auch das Schreiben selber, die künstlerische Praxis, etwas ganz Gleichbedeutendes auch mit sogenannter Spiritualität. Wenn ich das auch noch sagen kann, also dieses Wort benutze ich auch deshalb nicht gern, weil es immer diese Dichotomie zu materiell auftut oder sowas Hierarchisches. Und das finde ich so ein wahnsinniges Missverständnis, weil es kann immer nur um Ganzheit gehen und nicht um irgendwelche Abspaltungen. Und das heißt, mein eigener Begriff von Spiritualität, in Anführungszeichen, hat sich auch über die Jahre, also über 35 Jahre, wahnsinnig entwickelt, bis hin zu wirklich einfach nur in zen-buddhistischer Manier sitzen, gelegentlich einmal die Woche. Es gibt da, wo ich jetzt wohne, in der Märkischen Schweiz, ein wunderbares kleines Zendo, wo man sich trifft und sehr unspektakulär. Das ist meine Form, auch des Wohlbefindens herzustellen, ohne große Ansprüche und Erwartungen einfach zu sitzen und einfach in Kontakt mit sich selbst zu sein und mit was immer da auch aufsteigt. Und das empfinde ich als sehr wohltuend. Also eine Wahrhaftigkeit mit sich selbst und mit dem Augenblick herstellen zu können, das würde ich sagen, ist vielleicht heute meine Form von Spiritualität und das hilft mir beim Wohlbefinden.
Vielen Dank, Ulla Lenze und Kai Wolfinger. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Kai Wolfinger war uns aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks zugeschaltet. Und der neue Roman von Ulla Lenze, der auch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, hat den Titel Das Wohlbefinden und ist bei Klett-Cotta erschienen. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ganz vielen Dank, Frau Westphal.
Ja, Ihnen beiden auch herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke für den tollen Text, Frau Lenze.
Am Mikrofon war Dorothea Westphal.